ARD.
Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. In der ARD Audiothek.
Wie gefällt Ihnen mein Haus, Herr X? Lebt es sich angenehm darin? Hat der silbergraue Teppichbelag der oberen Räume bei der Plünderung durch die SA-Leute sehr gelitten?
Im Jahr 1933 besetzen und enteignen die Nazis das Haus von Leon Feuchtwanger in Berlin.
Was fangen Sie wohl mit den beiden Räumen an, die meine Bibliothek enthielten? Bücher, habe ich mir sagen lassen, sind nicht sehr beliebt in dem Reich, in dem Sie leben, Herr X. Und wer sich damit befasst, gerät leicht in Unannehmlichkeiten.
Die Bibliothek umfasst über 30.000 Bücher. Erstausgaben, deutsche Klassiker, jüdische Literatur. Das Arbeitswerkzeug des Schriftstellers, des Bestsellerautors Leon Feuchtwanger.
Kommt es Ihnen nicht doch manchmal merkwürdig vor, dass Sie in meinem Haus sitzen? Ihr Führer gilt sonst nicht als Freund der jüdischen Literatur.
Drei Bibliotheken hat Leon Feuchtwanger in seinem Leben aufgebaut. Die erste in Berlin und noch zwei im Exil. Im französischen Sanary-sur-Mer und schließlich in Pacific Palisades, einer Villenkolonie nahe Los Angeles. Er, der Münchner Jude, der Weltschriftsteller, berühmt für seine historischen Romane, für Jud Süß, Erfolg, die Josephus-Trilogie, wird die USA nie mehr verlassen. Er bleibt staatenlos. Und die Bibliotheken erzählen vom Leben des deutschen, des bayerischen, des jüdischen Schriftstellers Leon Feuchtwanger.
Es sollte auch eine Bibliothek der deutschen Sprache werden.
Julia Schneiderwind hat für die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet und forscht nun am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Für ihre Doktorarbeit hat sie die Schicksale von Privatbibliotheken deutsch-jüdischer Schriftsteller untersucht. Franz Rosenzweig, Jakob Wassermann, Karl Wolfskehl, Stefan Zweig und Leon Feuchtwanger. Dessen letzte Bibliothek in Pacific Palisades bei Los Angeles hat für sie einen besonderen Stellenwert.
Er hatte ganze Abteilungen, die sich wirklich deutschsprachigen Literaten und Schriftstellerinnen gewidmet haben. Und es war ihm eben auch ein Anliegen, das zu zeigen. Und es waren zum einen die Exil-Schriftsteller, Schriftstellerinnen, aber auch eben jene, die es nicht ins Exil geschafft haben. Und dafür stellt der Ort auf jeden Fall auch ein, ja, wie wir heute sagen, eine Memorial Library dar.
Aber egal, ob in Berlin, im französischen oder amerikanischen Exil, natürlich war jede dieser drei Bibliotheken Feuchtwangers auch ein repräsentativer Ort. Besucher sollten nicht nur seltene Erstausgaben bewundern, sondern auch das intellektuelle Koordinatensystem erspüren können, in dem sich der Erfolgsschriftsteller bewegte. Die Bibliotheken waren aber noch mehr. Sie waren Feuchtwangers immobiles alter Ego. Und als ihr Besitzer schnell sein musste, um zu entkommen, blieben sie am Ort und waren den Nazis ausgeliefert. So erzählen diese Bibliotheken zunehmend auch von einem Menschen in der Fremde, der immer wieder versucht, mit Büchern eine Verbindung zum verlorenen Zuhause herzustellen. Leon Feuchtwanger kommt aus einem bürgerlichen Münchner Haus. Der Vater, Sigmund Feuchtwanger, ist erfolgreicher Margarinefabrikant. Er stammt aus einer alten fränkisch-jüdischen Familie. Leon, ältestes von 9 Kindern, wächst im Münchner St. Anna-Viertel auf. Die Familie gehört zum orthodoxen Münchner Judentum, lebt die strengen jüdischen Traditionen. Aber
die Feuchtwangers waren eben eine wirklich besondere Mischung für die damalige Zeit. Bayerisch-barock, würde ich fast sagen, und jüdisch-orthodox. Das ging ganz gut zusammen.
Die Schriftstellerin Heike Specht hat sich intensiv mit dem Leben der weitverzweigten Familie Feuchtwanger beschäftigt, mit ihren Traditionen und ihrem jüdischen Selbstverständnis. Ein Selbstbewusstsein, das sich auch in der stattlichen Bibliothek des Elternhauses widerspiegelt. Julia Schneiderwind.
Das ist, denke ich, charakteristisch für diese Sammlungen um die Jahrhundertwende und des frühen 20. Jahrhunderts, dass diese Sammlungen natürlich seit der Jugend meistens wachsen, wenn man aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus kommt. Und natürlich spielen dann auch Antiquariate eine große Rolle. Und so wachsen sozusagen diese Sammlungen über die Generationen und kriegen natürlich immer einen sehr eigenen Zuschnitt über die Interessen, die man eben persönlich dann auch hat.
Die Bibliothek von Frater Siegmund bietet einen Schatz an jüdischer und weltlicher Literatur und ist bei bibliophilen Menschen über die Grenzen Münchens hinaus bekannt. In den Regalen stehen Bibelinterpretationen, ebenso wie die Märchen von Wilhelm Hauff und Werke der deutschen Klassik, aber auch moderne Literatur von Wedekind bis Hauptmann. Prägender Lesestoff für den jungen Leon.
Gerade in den Jugendjahren Feuchtwangers hat er vermutlich auch sehr stark auf die Bibliothek seines Vaters zurückgegriffen. Er hatte eine unglaublich einzigartige Sammlung, die heute komplett in Vergessenheit geraten ist und auch leider verschollen.
Seine Schulzeit in München auf dem konservativen Wilhelmsgymnasium beschreibt Leon Feuchtwanger nicht gerade überschwänglich positiv. Und zu Hause wartet dann noch ein Privatlehrer mit den Studien von Talmud und Bibel. Aber er beginnt früh zu schreiben, gewinnt schon als Gymnasiast einen Wettbewerb, studiert nach dem Abitur Geschichte, Philosophie und deutsche Philologie, promoviert brillant über Heinrich Heines, Rabbi von Bacharach. Eine akademische Laufbahn, eine Professur aber ist ihm als Juden de facto verwehrt. Er gründet eine Zeitschrift, schreibt Artikel, Theaterkritiken und lebt das Leben der Schwabinger Bohème. Feuchtwanger macht mit ersten Veröffentlichungen von sich reden, hält sich aber auch als Nachhilfelehrer finanziell über Wasser. Julia Schneiderwind.
Da gibt's Anekdoten darüber, dass er aufgrund seiner, nicht Abneigung zum Glücksspiel häufig seine Bibliothek verspielte und da die Bücher sozusagen abgeben musste.
Wobei die ersten Bücherbestände Feuchtwangers wohl schwer den Namen Bibliothek verdienen mögen. Den Luxus einer eigenen, großen, repräsentativen Bibliothek wird er sich erst Jahre später erfüllen können. Noch aber, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, ist das Geld knapp und die Lust Leons am Leben groß. 1912 heiratet er Martha Löffler, die aus einer wohlsituierten jüdischen Familie in München stammt. Das Paar schwimmt im Zeitgeist, im Leben der Bohème. Dann der Schicksalsschlag. Die einzige Tochter, Elisabeth, stirbt schon im Alter von 2 Monaten. Das Paar macht eine ausgedehnte Reise nach Südfrankreich, nach Italien und Nordafrika. Im August 1914, sie sind gerade in der französischen Kolonie Tunesien, bricht der Weltkrieg über Europa herein. Feuchtwanger verfällt nicht in patriotisches Hurrageschrei wie viele seiner schreibenden Kollegen, entzieht sich aber auch nicht der Einberufung. Seine labile Gesundheit erspart ihm den Fronteinsatz. Die Entfesselung von Hass, Krieg und nationalistischem Rausch in Europa aber werden aus Leon Feuchtwanger einen politischen Schriftsteller machen. Die ersten Jahre der Weimarer Republik werden zu den ersten Erfolgsjahren für Feuchtwanger. Nicht mehr nur seine Theaterkritiken, sondern auch seine Bühnenstücke werden gedruckt und gespielt. Ein Stück aber findet bei den Verlagen gar keinen Anklang. Die Geschichte des Juden Josef Süß Oppenheimer am Hof des württembergischen Herzogs. In Jud Süß behandelt Feuchtwanger die zentralen Fragen der Assimilation von Juden in Deutschland. Von Martha kommt der Vorschlag, den Stoff doch als historischen Roman umzusetzen.
Sie hat ihn auf diese Spur gesetzt und das hat dann funktioniert und wurde ja dann wirklich schon in den 20ern ein Weltbestseller, was ja überhaupt erst quasi das Fundament gelegt hat, seinen Lebensstil in Deutschland noch und dann aber vor allem im Exil.
Jud Süß wird ein Welterfolg, der sich schon im ersten Jahr 100.000 Mal verkauft. In Großbritannien und den USA erscheint der Roman ab 1926 auf Englisch unter dem Titel Power. Später folgen Übersetzungen in 15 weitere Sprachen. Bittere Ironie der Geschichte. Der Roman liefert später die Vorlage für den wohl schlimmsten antisemitischen Propagandafilm der Nazis. In den frühen 1920er Jahren wächst auch die Freundschaft zu Bertolt Brecht. Der bedingungslose Erneuerer des Theaters findet in Leon Feuchtwanger, dem Erfinder des dramatischen historischen Romans, einen streitfreudigen Partner. 1925 wird den Feuchtwangers dann München zu klein und das Klima zu nationalistisch. Das heiße Pflaster der Weimarer Jahre liegt ohnehin nicht an der Isar, sondern an der Spree. In Berlin leben auch viele jüdische Intellektuelle, Schriftsteller, Filmemacher, Schauspieler. Wenn München Anfang des 20. Jahrhunderts noch leuchtete, so pulsiert Berlin nun im Takt der modernen Zeit. Lebenslanges, intensives Lesen ist zentral für die Arbeit Leon Feuchtwangers. Dementsprechend richtet er ab 1932 im neuen Berliner Domizil, einer Villa am Grunewald, eine umfangreiche Bibliothek ein. In den Regalen seines Arbeitszimmers stehen dann etwa 300 Bücher, die er für das aktuelle Romanprojekt benötigt, also eine Art Handapparat, das Handwerkszeug des Autors. Insgesamt wird die neue Sammlung über 10.000 Bücher umfassen. Eine Bibliothek zum Arbeiten mit einigen wertvollen Bänden.
Leon Feuchtwanger war jetzt kein klassisch bibliophiler Sammler, aber er hat sich durchaus auch Erstausgaben gegönnt. Also da war er manchmal schon interessiert, gerade dann, wenn diese Werke auch Bezug zu seinen eigenen Arbeiten hatten.
1930 erscheint der Roman Erfolg. Er macht seinem Titel alle Ehre und beschert Feuchtwanger Ruhm und Geld. Der Schlüsselroman zeichnet ein karikaturenhaftes Bild vom gesellschaftspolitischen Klima der 20er Jahre in München. Das Personentableau verweist dabei direkt auf die Akteure jener Zeit, die den Nährboden des deutschen Faschismus mitgedüngt haben. Die Schriftstellerin Heike Specht.
Dieser Blick ins Innere, dieses gnadenlose Wahrnehmen, wie die nichtjüdische Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft tickt, das ist tatsächlich prophetisch.
Von der Machtübernahme der Nazis erfahren die Feuchtwangers in den Vereinigten Staaten, wo sie seit 1932 auf einer langen Vortrags- und Lesereise unterwegs sind. Und sie stehen ganz oben auf der Feindesliste der Nazis. Am 10. Mai 1933 brennen Feuchtwangers Bücher auf dem Berliner Opernplatz. Sein Name steht auf der ersten Ausbürgerungsliste und die gleichgeschaltete Universität in München erkennt ihm den Doktortitel ab. Und zu Hause, in der Berliner Villa, bleibt kein Buch neben dem anderen stehen. Julia Schneiderwind.
Die Bibliothek Leon Feuchtwangers in Berlin wurde tatsächlich schon 1933 von den NS-Behörden geplündert. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Leon Feuchtwanger von Beginn an ein sehr starker Kritiker des Regimes war und auch das öffentlich gemacht hat. Und daher stand Leon Feuchtwanger eben von Anfang an auf der Feindesliste. Und das war auch der Grund, warum gerade diese Bibliothek schon 1933 eben geplündert wurde in seiner Villa in Berlin, während andere Bibliotheken erst später dann tatsächlich das Interesse der NS-Behörden auf sich gelenkt hatten, war es eben dieses Beispiel für sehr frühe Plünderung. Und wir wissen heute tatsächlich nicht, was mit den einzelnen Büchern passiert ist. Es gibt auch wieder nur Anekdoten darüber, dass die Bücher verschleudert wurden, also dass die Nazis das irgendwie versucht haben, zu Geld zu machen. Aber Anhaltspunkte dafür haben wir leider nicht.
Weil sie nicht nach Deutschland zurück können, wählen Leon und Martha ein Exil in Frankreich, den malerischen Küstenort Saint-Henri-sur-Mer an der Côte d'Azur. Dort stranden viele deutsche und österreichische Intellektuelle auf ihrer Flucht vor den Nazis. Hermann Kesten, Bertolt Brecht, die Brüder Mann, Arnold Zweig. Leon Feuchtwanger beginnt sofort mit dem Aufbau einer neuen, der zweiten Bibliothek.
Leon Feuchtwanger hat dann sozusagen da auch Sammlungen gekauft, aber natürlich auch auf antiquarische Bestände zurückgegriffen. Es gibt diese eine Aufzeichnung in seinem Tagebuch, da schreibt er von einem Besuch von einem Herrn Spier. Ich konnte leider nicht genau rekonstruieren, um welchem Herrn Spier es sich handelt, der ihm die Bibliothek anbietet, und er notiert eben in das Tagebuch Bibliothek von Spier gekauft. Also das ist ein Beispiel dafür.
Diese zweite Bibliothek wächst in den folgenden Jahren auf über 20.000 Exemplare an. Sie ist vor allem eine Arbeitsbibliothek. Mit der Besetzung Frankreichs 1940 zieht sich auch für die deutsche Exilgemeinde die Schlinge nun zu. Leon Feuchtwanger kommt in das Lager Les Milles und später nach Saint-Nicolas bei Nîmes. Martha, die selbst zeitweilig interniert war, gelingt es, mit Hilfe eines jungen Diplomaten der amerikanischen Botschaft ihren Mann aus dem Lager zu holen. Mit dem Auto, wie sie in den 1950er Jahren im Interview erzählt. Dabei bedient sie sich einer List.
Und dann gab ich ihm einen Zettel mit, da stand nur drauf, frag nichts, sag nichts, steig ein. Und daraufhin ist mein Mann in das Auto eingestiegen und da gab ihm der Konsul einen Mantel und ein Tuch. Und da, wenn die Wachen ihn angehalten hatten bei der Rückfahrt, hat er immer gesagt, das ist meine Schwiegermutter.
Nach einer abenteuerlichen Flucht über Spanien und Portugal erreichen die Feuchtwangers schließlich die Vereinigten Staaten. Und die Bibliothek in Sanary-sur-Mer? Julia Schneiderwind hat den Weg der Bücher rekonstruiert. Leon Feuchtwanger kann seine Mitarbeiterin Lola Sernau noch beauftragen, die Bücher aus der Villa in Frankreich zu holen und zum Verschiffen in Kisten zu verpacken. Allerdings werden die Kisten über Jahre im Hafen von Lissabon feststecken.
Es gab da Probleme eben mit dem Zoll und anderer bürokratischer Natur und natürlich war das mit sehr hohen Kosten verbunden. Der Zustand war nicht ganz so großartig und das ist tatsächlich heute aber auch der einzige Anhaltspunkt. Wir haben keine Listen, wir wissen nicht genau, welche Bücher tatsächlich damals in diesen Kisten waren.
Nach wenigen Monaten in New York zieht das Paar 1941 nach Kalifornien. Und findet schließlich 1943 in Pacific Palisades ein neues Zuhause. Ein kleiner Küstenort außerhalb von Los Angeles. Das Anwesen ist eine hochherrschaftliche Villa mit Meerblick, später Villa Aurora genannt. Und letztendlich kommen auch die Bücher aus Frankreich dort an. Sie werden zur Grundlage einer neuen, der dritten Bibliothek. Hermann Kästen, enger Freund Leon Feuchtwangers, äußert sich bewundernd über Feuchtwangers Lebensstil, der ganz den Geschlechterrollen der Zeit entspricht.
So sollten Schriftsteller wohnen. Mit 20 Zimmern, mit 11.000 Büchern, einem hügeligen Park mit 2 Acres, einer Sekretärin und einer Frau, die kocht, gärtnert, bäckt, chauffiert und dem großen Dichter aufs Ergebenste dient. Was für ein Leben!
Das Leben ist für die Exilanten unterschiedlich schwer zu meistern in den Staaten. Martha und Leon aber leben begünstigt. Von den Erlösen des eben erst veröffentlichten Romans »Die Brüder Lautensack« können sie das Haus finanzieren. Und im Zentrum des Anwesens steht eine neue, die dritte Bibliothek Feuchtwangers. Ein weiterer Neuanfang. Das Projekt Bibliothek hilft ihm über die Frustration von Verlust und Neubeginn hinweg.
Also wir können bei der Sammlung in Los Angeles tatsächlich auch von der Rekonstruktion sprechen. Er hat auf die Netzwerke zurückgegriffen, die er früher kannte, also auch sehr viele Antiquare, jüdische Antiquare, die auch im Exil lebten, konnten ihm dann auch wieder Bücher vermitteln. Und er hat sehr viele hiesige Antiquariate besucht, aber auch über Kataloge, die er ständig auch aus Europa noch zugeschickt bekam, hat er versucht, diese Sammlung erneut aufzubauen.
Grundlage für die neue Bibliothek sind aber die Bestände aus Sanary-sur-Mer oder wenigstens die Bücher, die es in die Staaten geschafft haben. Eine Gedulds- und Zerreißprobe für den Schriftsteller, denn erst 1941 soll er, nach vielen Verzögerungen, seinen Schatz zumindest teilweise wieder in die Regale stellen können. Ludwig Marcuse, Freund und Nachbar der Feuchtwangers, schreibt in seinen Memoiren unter dem Titel »Mein 20. Jahrhundert«
abermals Wände aus Büchern. Ein drittes Mal in einer Casa auf einem abgelegenen Hügel über der pazifischen Küste. Das war ein gewaltiges Mausoleum aus den Werken der Dichter. Ich ging immer zu ihm, wenn die Bibliothek meiner Universität versagte.
Martha Feuchtwanger macht derweil Promotion für ihren Mann, fungiert als geschickte Agentin. Als charmante Gastgeberin und legendäre Köchin macht sie das Exil zu einem Anziehungspunkt inmitten dieser Emigrantenkolonie. Und das Zentrum dieses intellektuellen Clubs ist die prächtige Bibliothek. Nach dem Krieg löst sich die Exilgemeinde am Pazifik langsam auf. Brecht, Thomas Mann, Döblin und Werfel kehren nach Europa zurück. Leon und Martha Feuchtwanger bleiben, wegen des angenehmen Klimas, wie der Schriftsteller in einem Interview erzählt. aber wohl vor allem, weil er stets fürchten muss, als Staatenloser nicht mehr in die USA zurückkehren zu dürfen, sollte er einmal ausreisen. Leon Feuchtwanger stirbt am 21. Dezember 1958. Seine Frau Martha überlebt ihn um fast 30 Jahre. Sie überträgt schon ein Jahr nach seinem Tod die Villa samt Bibliothek der University of Southern California, behält aber das Wohnrecht. Sie wird bis zu ihrem Tod im Jahr 1987 zur Hüterin von Feuchtwangers Vermächtnis.
Da ich ja auch immer Führungen mache, nicht? In der Bibliothek. Das sind sehr viele Inkunabeln und auch noch Manuskripte, handgeschriebene, von zum Beispiel eine von Papst Innozenz III. Und ganz einzigartige Ausgaben. Nach meinem Tod bleibt es aber genauso, wie es jetzt ist.
Der Großteil der Bibliothek, etwa 20.000 Bände, befindet sich bis heute in der Villa Aurora. Das moderne Anwesen ist eine Künstlerresidenz für Stipendiaten aus aller Welt. Der Rest der Bücher ist Teil der Leon Feuchtwanger Memorial Library an der University of Southern California im nahen Los Angeles. Eines verbindet die drei Bibliotheken, die Leon Feuchtwanger im Laufe seines Lebens aufgebaut hat. Sie waren nicht nur Werkstätten für den Schriftsteller, sondern auch Ankerplätze eines Menschen im Exil.
Im Übrigen bin ich deutscher Schriftsteller und suche mich immer zu umgeben mit deutschen Dingen, mit deutschen Büchern und dergleichen. Wenn ich deutsche Bücher lese, dann habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich mit dem Autor.
Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Jüdisch-Bayerische Spuren suchen. Diesmal mit der Folge Feuchtwangers Fluchten und seine Bücher von Michael Zamitzer. Gesprochen haben Udo Wachtfeitel und Christopher Mann. In der Technik war Stefan Oberle, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Thomas Morawetz. Außerdem bedanken wir uns bei der Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Die hat uns nämlich bei dieser Podcast-Staffel wissenschaftlich beraten. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann könnt ihr Alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren, nämlich in der ARD-Audiothek oder wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes.